Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet Lebenszyklusfonds. Wo bleibt der durchschlagende Erfolg in Deutschland? Lebenszyklusfonds sind doch eigentlich eine gute Idee. Als Produktfamilien gestaffelter Laufzeitmischfonds bieten sie ihren Anteilsinhabern in den Ablaufphasen die Chance, Risikoverhältnisse mit Blick auf die verbleibenden Anlagehorizonte quasi schrittweise und automatisch zu optimieren. Ein Konzept, das nicht zuletzt von daher Charme besitzt, als es mit seinem Buy-and-Hold-Charakter gut zu den Standardisierungswünschen vieler Vertriebswege passt. Dessen ungeachtet haben sich Laufzeitfonds dieser Art trotz Mischfonds-Hype in den letzten Jahrzehnten nicht flächendeckend durchsetzen können und sind bestehende Lösungen während der Niedrigzinsphase und dem anschließenden Rentencrash bisweilen in arge Bedrängnis geraten. Woran liegt das? Wer kann sich behaupten? Wie können bestehende Anlageideen weiter veredelt werden? Welche weiteren Entwicklungen darf man erwarten? Das und mehr wollen wir heute von Christoph Quiring wissen. Er ist Leiter Workplace Investing bei Fidelity International. Ja, guten Tag, Herr Quiring. Ich freue mich, dass Sie mir zugeschaltet sind aus dem Großraum Frankfurt. Ich sag mal so, ich würde Sie dann den weiteren Teil des Intros machen lassen, dass Sie unseren Gästen vielleicht erklären, warum ich Sie wohl eingeladen haben könnte, zum Thema Targetfonds hier mit uns zu sprechen.
Ja, vielen Dank, Herr Drescher, für die Einladung und auch für das Intro. Ich vermute, Sie haben mich eingeladen, weil wir bei Fidelity uns sehr viel mit Lebenszyklusfonds beschäftigen. Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir der Erfinder der Lebenszyklusfonds sind, und zwar in den USA. Und das hängt zusammen mit dem dortigen Pensionssystem. Dort können in der BAV die Mitarbeiter selbst entscheiden, wie sie ihr Geld anlegen. Sie haben in der Regel eine Auswahlmöglichkeit aus verschiedenen Strategien von Geldmarkt über Rentenfonds bis Aktien. Und man hat festgestellt nach einiger Zeit, dass manche Mitarbeiter zu viel Risiko nehmen bis zur Rente und andere viel zu wenig, sehr lange in Cashprodukten sind. Und dann hat man so eine systematische Vermögensverwaltung entwickelt, eben diese Lebenszyklusfonds, wo das Risiko am Anfang sehr hoch ist und mit abnehmenden Investmenthorizont reduziert wird für den Mitarbeiter, sodass der einmal eine Lösung anklicken kann, die dann bis zu seinem Rentenbeginn durchläuft. Und diese Idee, die hat sich dann auch nach Europa durchgeschlagen, am stärksten heute in UK, aber mittlerweile eben auch setzen wir die sehr stark in Deutschland ein.
Wenn Sie uns dann vielleicht noch erklären, was ein Head of Workplace Investing denn so macht. Denn als ich diesen Titel das erste Mal gelesen habe, habe ich schon noch mal ein zweites Mal darüber gelesen, weil er nicht so geläufig in unserer Industrie ist, muss ich sagen.
Ja, ich vermute, dass ich in Deutschland der Einzige bin mit diesem Titel. Wir beschäftigen uns mit BAV und meine BAV-Kollegen in anderen Investmentgesellschaften haben andere Titel. Aber das kommt daher, Workplace Investing investieren über den Arbeitgeber, dass wir uns mit Programmen beschäftigen, die der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern anbietet, wo es um Vermögensaufbau geht. Das kann ganz einfach vermögenswirksame Leistung sein. Das können Zeitwertkonten sein oder die BAV oder auch Mitarbeiteraktien. All das verwalten wir bei Fidelity für Arbeitgeber, um dem Mitarbeiter zu helfen, Vermögen aufzubauen.
Eins haben wir ja jetzt schon gelernt. Fidelity sieht sich selber als den Erfinder der Lebenszyklusfonds. Es gibt, glaube ich, so eine Schweizer Bonbon-Werbung. Wer hat es erfunden? Das haben wir schon mal geregelt. Jetzt wäre die Frage, wenn Sie es erfunden haben, können Sie auch ein bisschen was zur Historie in Deutschland sagen? Das heißt, wenn Sie sich das anschauen, solange es diese Konzepte hier am deutschen Markt gibt, wie würden Sie die beschreiben und in welche Phasen lässt sich das vielleicht einteilen?
Ja, sehr gerne. In Deutschland kam der Durchbruch eigentlich ungefähr 15 Jahre später. Und der Beginn war eigentlich die Riester-Reform 2001, 2002. Herr Riester ist ja schon lange nicht mehr in Amt und Würden. Ich glaube, der ist mittlerweile ja in Ruhestand. Aber die Reform, die wirkt immer noch nach. Wir haben keine größere Pensionsreform seitdem gehabt. Damals hat diese Reform eben die kapitalunterlegte Altersversorgung gefördert. Und man hat Konzepte gesucht, Anlagekonzepte, die eben im Versicherungsmantel funktionieren oder vielleicht auch alleine. Und da der Arbeitgeber immer eine Garantie gibt, ist es eben ein Konzept, was sich durchgesetzt hat, weil durch das automatische Ablaufmanagement das Risiko des Arbeitgebers eben reduziert wird. Und in die eigentlichen Riester-Produkte in der dritten Säule sind auch solche Lebenszykluskonzepte dann eingeflossen.
Ich erinnere mich an die Anfänge der AS-Fonds, ja, der Altersvorsorge Sondervermögen, die dann aber, weil sie ja auch nicht steuerlich gefördert wurden, damals nicht wirklich zum Kassenschlager sich entwickelt haben. Wenn wir jetzt diese Familie dieser Fonds nehmen, arbeiten die alle nach demselben Funktionsprinzip, nach demselben Strickmuster oder sind es unterschiedliche Modelle? Denn ich könnte ja das Ablaufmanagement auch unterschiedlich gestalten durch Veränderungen von Assetklassen. Ich könnte es machen mit einem Risk-Overlay durch Derivate. Ich könnte es als Dachfonds machen. Kann ich es aktiv-passiv machen? Wenn Sie sich die Landschaft der inzwischen am deutschen Markt angebotenen Produkte anschauen, sind da unterschiedliche Funktionsprinzipien dahinter oder ticken die alle gleich?
Nein, Sie vermuten ganz recht. Den Fonds von unterschiedlichen Anbietern liegen auch etwas unterschiedliche Konzepte zugrunde. Was sie vereint, ist eigentlich das Prinzip, dass man bis zu dem Zieldatum quasi von einem Aktienfonds in einen Cashfonds oder in einen Rentenfonds die Anlagestrategie verändert. Also über die Zeit so ein De-Risking stattfindet. Und dieses De-Risking setzt bei dem einen Anbieter früher, bei einem anderen später ein. Auch die Anlageklassen sind teilweise unterschiedlich, die da eingesetzt werden. In der Regel sind es liquide Anlageklassen, also gelistete Aktien, börsennotierte Bonds und Geldmarktinstrumente. Zu der Frage aktiv, passiv, auch die gibt es. Es gibt also aktiv gemanagte und es gibt welche, die strategische Asset Allocation mit passiven Instrumenten, also ETFs, umsetzen. Und dann gibt es noch nicht garantierte und garantierte Lebenszyklusfonds. Die garantierten funktionieren so, dass sie zum Zieldatum garantieren, dass das eingesetzte Kapital auch vorhanden ist. Und man kann, von der Deka gibt es beide Versionen und da kann man sehr schön sehen, den Unterschied zwischen einem Produkt mit und ohne Garantie oder wie viel eigentlich die Garantie kostet.
Sie haben gesagt, da kann man den Unterschied erkennen, Herr Quiring, am Prospekt, wo drin steht, dass da eine Garantie ist, oder auch am Ergebnis, an der Ablaufleistung.
Sehr gute Frage. Natürlich auch im Prospekt und in den Informationen zu den Fonds, wo die Garantie beschrieben wird. Aber ich habe darauf abgestellt, auf die Performance, wenn ich die gleichen Zeiträume vergleiche und ich sehe, dass über einen Zeitraum von 5 Jahren die Performance bei dem einen Fonds 5% war und bei dem anderen 1,5%, dann ist die Differenz eben die Kosten der Garantie.
Also halten wir mal fest, ein Laufzeitfonds kann ein Garantiefonds sein, er muss es aber nicht und auch nicht jeder Garantiefonds ist ein Laufzeitfonds, aber meistens, so würde ich es dann mal beschreiben wollen. Aber mancher hat vielleicht noch andere verwandtschaftliche Verhältnisse im Kopf und sagt, Laufzeitfonds, da gibt es auch so Rentenlaufzeitfonds, man kauft alles bis hinten hin zur Endfälligkeit und dadurch kann man am Ende sicherstellen, dass der Schaden begrenzt bleibt. Manchmal löst man die Dinge auch vorher auf, weil man sagt, da ist schon ein besserer Preis als der eigentlich Fälligkeitswert. Da haben wir die Arbeit schon geschafft und müssen gar nicht bis zum Laufzeitende noch weitermachen. Gibt es da verwandtschaftliche Verhältnisse zwischen den Zielsparfonds, so würde ich sie mal nennen wollen, und diesen klassischen Rentenlaufzeitfonds?
Nein, außer dass die Begriffe manchmal synonym verwendet werden. Sie haben vollkommen recht. Es gibt diese Rentenlaufzeitfonds, die im Prinzip auf einer Buy-and-Hold-Strategie basieren und die dann zum Laufzeitende das Kapital zurückgeben. Deswegen reden wir auch oft von Zielsparfonds, weil hier die Anlagestrategie auf ein Zieldatum abgestellt wird. Aber der Weg dahin mit unterschiedlichen Assetklassen über einen De-Risking-Pfad erreicht wird.
Was einem vielleicht so als Assoziation bei diesen Target-Fonds immer wieder kommen könnte, ist diese alte Faustformel, die regelmäßig in irgendwelchen Lehrbüchern und Börsenbüchern auftaucht, nach dem Motto, ja, wenn Sie über die Asset Allocation nachdenken, 100 minus das Alter, das sollte die Quote sein, die Sie dann in Aktien investieren. Je jünger Sie sind, umso höher können Sie in Aktien investieren, umso volatiler darf das Gesamtportfolio sich noch bewegen. Je älter Sie werden, umso weniger dürfen sie da an Risiken eingehen. Das kommt mir manchmal so vor, als wenn das so aus unterschiedlichen Gründen als Faustformel nicht mehr so gut taugt. Erstens haben wir mal gesehen, so ein Jahr wie das letzte mit einem Rentencrash, der es gepfeffert hat, dass die Renten als das Investment, was am Ende mehrheitlich im Portfolio ist, auch nicht unbedingt so ganz problemfrei immer sein müssen. Zum anderen, die Lebenserwartung der Menschen hat sich ja doch deutlich erhöht. Heißt, da wird der ein oder andere jetzt auch mal 100. Und das heißt, wenn er dann eigentlich in sein Rentenalter eintritt, hat er noch ganz schön lange Anlagehorizonte vor sich, wo er vielleicht mit viel höheren Aktienquoten besser beraten wäre. Was taugt diese Faustformel noch und hat sie je getaugt?
Ob sie je getaugt hat, kann ich gar nicht genau beantworten. Ich denke, eine Faustformel hat eine gewisse Berechtigung, weil da eine gewisse Lebenserfahrung und Lebensweisheit drin ist. Aber ich will die Frage mal so beantworten. In unseren amerikanischen Freedom Funds, die über den Renteneintritt hinaus im Portfolio des Mitarbeiters bleiben, technisch gesehen wird das dann aus dem Unternehmensdepot in ein individuelles Retirement Depot umgebucht. Aber der Mitarbeiter behält den Fonds und zum Renteneintritt, also mit 65, hat er bei uns noch eine Aktienquote von 50%. Nach der Faustformel 100 minus 65 hätte er nur 35, dann sehen Sie, dass wir doch noch eine stärkere Aktienquote haben, weil wir eben die längere Lebenserwartung berücksichtigen und auch die Tatsache, dass in einem diversifizierten Portfolio die Aktienquote auch bei Rentnern durchaus höher sein kann.
Wenn wir auf das Volumen des in Deutschland zugelassenen Lebenszyklusfonds verwaltet wird schauen, dann ist das im Verhältnis zu dem großen Absatzerfolgen der Mischfonds durchaus überschaubar gewesen, hat sich nichtsdestotrotz trotzdem zwischenzeitlich ja sehr dynamisch zum Positiven entwickelt, aber zuletzt nicht mehr. Jetzt werden nur noch, nach der Statistik, die ich gesehen hatte, 1,2 Milliarden da verwaltet. Woran liegt es, dass das so ist?
Also zum einen sind Lebenszyklusfonds tatsächlich eher noch in einer Nische. Allerdings ist die BVI-Statistik auch ein bisschen irreführend, weil zum Beispiel unser Fondsvolumen in unseren Luxemburger Fonds darin gar nicht enthalten ist. Wir verwalten in unseren Lebenszyklusfonds in Luxemburg 5,5 Milliarden, also fast das Fünffache des aktuellen BVI-Volumens.
Das ist schon mal sehr hilfreich. Nichtsdestotrotz sind ja Anbieter dazu übergegangen, auch Offerten zurückzuziehen, ohne Namen zu nennen. Woran hat es gelegen, dass das gemacht worden ist?
Ich denke, da gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es nicht ganz günstig, so eine Fondsfamilie aufzulegen, weil sie brauchen ja, in unserem Fall haben wir immer fünf Jahreskohorten, also die aktuellen Fonds 2020, 2025 und die längst laufenden sind aktuell der 55 und 60er. Für junge Mitarbeiter, die jetzt in Unternehmen eintreten, müssen wir schon langsam den 65er auflegen, damit die Zuordnung klappt. Das heißt, sie brauchen ungefähr eine Familie von 12, 13 Fonds, wenn sie anfangen und für jedes, um die aufzulegen, eben auch ein gewisses Startkapital. Das heißt, mit so einer Fondsfamilie zu starten, ist nicht ganz günstig, beziehungsweise erfordert ein Investment und Commitment auch von der Gesellschaft. Das andere ist, dass manche auch einen Webfehler hatten, die mit sehr hohen Garantien gearbeitet haben, die immer den Höchststand gesichert haben. Und über den Zeitablauf in verschiedenen Marktphasen musste man feststellen, dass diese Technik nicht funktioniert hat.
Wo Sie das mit den Familien sagen und den Kohorten, ich erinnere mich daran, dass es in der Vergangenheit mal einen Anbieter gab, der 50 Stück aufgelegt hat und die brauchen ja alle ein Mindestvolumen. Völlig richtig, da wollte man eben für die nächsten 50 Jahre das sehr fein abgestuft andienen. Die Produkte gibt es so nach meinem Kenntnisstand auch nicht mehr. Die sind zwischendurch dann irgendwann mal verschmolzen worden. Nichtsdestotrotz muss man sagen, den Mischfonds sind die Gelder massiv zugeflossen. Warum ist es ein Nischenprodukt in der Zeit geblieben, als die Mischfonds richtig liefen? Und wie erklären Sie sich zuletzt den, ich sag mal, Liebesentzug, den wir zumindest anhand der Absatzstatistiken bei den Mischfonds sehen können? Da ist das Interesse ja etwas zurückgegangen. Europaweit, wir hatten bei Morningstar uns mal die Zahlen angeschaut, haben wir einen Abverkauf im Bereich der Mischfonds in der Größenordnung, je nachdem, ob man jetzt die Liquid Alternatives mit dazu nimmt oder nicht, zwischen 22 und 35 Milliarden Euro. BVI hatte seine Statistik aufgelegt, waren es auch minus 4,8 Milliarden, glaube ich, im ersten Halbjahr, die abgeflossen sind. Wie erklären sich den Liebesentzug der Mischfonds und warum haben vorher die Targetfonds nicht an der Liebe, als sie da war und als sie in glühendster Form vorgetragen wurde, noch stärker daran partizipiert?
Ja, ich starte mal mit dem Liebesentzug bei Mischfonds. Ich denke, das liegt daran, im Prinzip an dem Rentencrash, dass die Mischfonds teilweise recht in den vergangenen Monaten, anderthalb Jahren sehr schlecht performt haben. Und das andere ist auch, ist das höhere Zinsniveau. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt auch ein gewisses Rendite-Risikoprofil erreichen, indem ich wieder in einen Geldmarktfonds investiere und dafür ausschließlich in Aktien. Und solange die Zinserhöhungsphase noch nicht beendet ist, kann ich in der Zeit eben aus dem Bondmarkt außen bleiben. Ich denke, wenn wir irgendwann ein Plateau erreicht haben in der Zukunft bei den an den Bondmärkten, dann kommt vielleicht die Liebe auch wieder zurück zu den Mischfonds, weil prinzipiell der Gedanke eines diversifizierten Portfolios, das über einen längeren Marktzyklus ausgleichend wirkt, ja schon smart ist. Warum haben jetzt die Lebenszyklusfonds eigentlich nicht so profitiert wie die Mischfonds in der Phase, wo der Absatz geboomt hat? Ich denke, das liegt daran, dass der Vertrieb bei so einem Produkt relativ wenig zu tun hat. Wenn man das einmal verkauft hat, dann ist eben über die Zeit bis zum Zieldatum relativ wenig zu tun, weil die ganzen Umschichtungen und Anpassungen finden halt im Fonds statt. Und deswegen ist auch das Volumen, was wir verwalten, im Wesentlichen über betriebliche Anleger, die das in ihrer BAV einsetzen. Ich persönlich nutze diese Targetfonds nicht nur in unserem Pensionsplan für unsere Mitarbeiter, beziehungsweise in den Pensionsplan und Plänen unserer Kunden, sondern auch privat für meine drei Söhne. Und bei denen habe ich das Zieldatum jetzt nicht auf den Renteneintritt ausgerichtet, sondern wenn die 20 werden, dann sollen die damit, dann soll hoffentlich der jeweilige Fonds das Studium oder die Ausbildung der Söhne finanzieren. Das heißt, ich kann eigentlich die auch sehr gut privat einsetzen, aber privat werden die nicht in der Form verkauft wie die normalen Mischfonds.
Ja, es hat vielleicht aber ja auch etwas damit zu tun, wie diese Produkte neben ihrem Erscheinungsbild auch gefördert werden. Sie haben Amerika darauf hingewiesen, dass dort mit Blick auf die 401k-Sparpläne solche Zielsparfonds eine ganz andere Resonanz haben. Da gibt es natürlich immer wieder welche, die sagen, ja, aber das hat da drüben natürlich auch mit Gründen der Förderung der Altersvorsorge zu tun. Deshalb die Frage, was fehlt denn hier? Und wenn Sie sich was wünschen könnten, wie sähe denn ein solches Förderprogramm, so ein Rahmen aus, den Ihnen der Staat hier geben könnte, damit das die richtige Erfolgsgeschichte wird?
Ja, die Erfolgsstory in den USA basiert witzigerweise auf einem Steuergesetz. Also diese berühmten 401k-Pläne basieren auf einem Paragraphen im Steuergesetz, nämlich 401k. Und der besagt eigentlich nichts anderes, als dass die Besteuerung verschoben wird, wenn man Geld in diese Produkte einzahlt im Rahmen eines Pensionsplans, verschoben wird auf die Entnahmephase. Das heißt, wenn ich heute als Angestellter einzahle und das Geld dann mit 66 oder 67 entnehme, dann fällt erst dann die Besteuerung an. Und das ist einigermaßen großzügig, nämlich jährlich kann ein Mitarbeiter über seinen Arbeitgeber knapp 20.000 US-Dollar steuerfrei in so einen Plan einzahlen. Und Ansonsten ist das System sehr flexibel und unterliegt wenig Restriktionen. Innerhalb dieses Rahmens, wie schon erwähnt, kann der Mitarbeiter eben aus verschiedenen Strategien wählen. Als Default wird eben oft ein Lebenszyklusfonds hinterlegt. Das heißt, wenn der Mitarbeiter sich nicht proaktiv anders entscheidet, dann wird er automatisch aufgrund seines Lebensalters einem Zielsparfonds zugeordnet. Und einen ähnlichen Rahmen würde ich mir auch für Deutschland wünschen. Wir versuchen immer sehr viel Sicherheit dort einzubauen, aber die Sicherheit kommt ja eigentlich durch die Asset Allocation und durch die Auswahl der einzelnen Wertpapiere. Und hier gilt, je breiter ich diversifiziert bin und je breiter ich gestreut habe, mein Risiko, umso besser. Dann brauche ich eigentlich keine formale Garantie mehr, für die der Garantiegeber eben auch eine Gebühr haben möchte. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass der Steuerschutz nicht endet, wenn ein Mitarbeiter in Rente geht. In den USA ist es so, er spart ja quasi über den Arbeitgeber und wenn er in Rente geht, dann wird das Depot bei dem Arbeitgeber überführt in ein sogenanntes Individual Retirement Account. Das heißt, das verlässt dann die Sphäre des Arbeitgebers und kommt steuerfrei in die Sphäre des Mitarbeiters. Das heißt, dann ist es quasi ein Privatanleger und nur die Beträge, die er dann entnimmt, unterliegen der Steuer. Und dieses Individual Retirement Account, das fehlt uns. Deswegen kommt es immer zur Sollbruchstelle, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, in Rente geht, dann wird alles besteuert, wird ausgezahlt und muss neu angelegt werden. Und deswegen würde ich mir dieses Prinzip des Individual Retirement Accounts ebenfalls wünschen, wenn Sie mich schon danach fragen.
Ja, ich frage Sie sogar noch oben drüber, für wie wahrscheinlich Sie das halten, dass sowas kommt. Denn wir sprechen ja hier über eine Reform der privaten Altersvorsorge, die notwendig ist in der Branche, aber auch in der Politik. Und es ist ja nicht so, als wenn das eine oder andere, was Sie gerade angesprochen haben, da nicht schon mal andiskutiert worden wäre. Also zum Beispiel Opting-out-Klausel für private Altersvorsorge, damit diejenigen nicht anschließend dem Staat auf der Tasche liegen, dass sie quasi automatisch was abführen müssen, solange sie nicht gesagt haben, dass sie in was anderes wollen oder dann stoppen wollen. Und ich sag mal, wenn ich mir das Rürup-Modell angucke, dann ist das ja auch eine Überlegung zu sagen, anfänglich muss er das erstmal nicht versteuern, dafür muss er es anschließend versteuern. Also die Mechanismen sind ja auch dem deutschen Gesetzgeber bekannt. Warum nähern wir uns dem nicht schneller an?
Das ist eine gute Frage. Ich bin eher auf Ihrer Seite, dass ich mich das auch frage und mir wünsche, dass wir hier deutlich mehr Gas geben, weil wir auch die absolute Notwendigkeit haben. Die Babyboomer fangen jetzt an, in Rente zu gehen. Das heißt, die Last in unserer ersten Säule, die kippt jetzt im Sinne von weniger Beitragszahler zu mehr Empfängern. Und wir müssen dringend dahin kommen, in unserer Gesellschaft, dass wir eben mehr privates Kapital aufbauen in der zweiten und dritten Säule. Und da sind solche einfachen, aber effizienten Produkte eben sehr gefragt. Wir haben ja vor einigen Jahren auch das PEP eingeführt in Europa, zumindest die rechtliche Basis. Und dort gibt es ja schon die Möglichkeit, dass man in einen Lebenszyklusfonds ohne Garantien investieren kann und auch eine Förderung bekommt. Und diese Übertragung eigentlich des Rechtsrahmens aus dem PEP in unsere dritte Säule, die wäre sehr wünschenswert.
Also wollen wir mal hoffen, dass Herr Scholz, Herr Heil und Herr Lindner hier zugehört haben und dann ein paar Ideen reicher sind oder sich bestärkt fühlen, Dinge zu tun, die für die Fondsindustrie von Vorteil wären. Herr Quiring, wenn ich jetzt mich für eine Lösung bei Fidelity entscheide, Sie haben eben schon mal von 5-Jahres-Buckets gesprochen. Sie haben auch gesagt, wir haben sowas da in Luxemburg domiziliert, deshalb ist das hier nicht in der Statistik drin. Was ist denn das konkrete Angebot, auf das ich bei Ihnen stoßen könnte, und an wen richten Sie sich damit?
Information, Drescher und Sie. Fondscout. Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit 2,5 Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997, als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fondscout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den Fondscout unter www.drescher-zieh.de. Viel Spaß beim Lesen.
Mit meinem Geschäftsbereich richten wir uns an Unternehmenskunden, die ihren Mitarbeitern eine BAV anbieten. Und wir bieten an, dass wir für die Mitarbeiter die Konten führen, in die die Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerbeiträge eingezahlt werden und eben in einen Lebenszyklusfonds investieren, der dann zum Zieldatum an den Arbeitgeber zurückfließt und der dann das Geld nimmt, um es dem Mitarbeiter zu geben, in Form einer Einmalzahlung oder in Form einer Ratenzahlung über längere Zeiträume. Wir haben Kunden, dort kann der Mitarbeiter das über 10 Jahre entnehmen. Wir haben auch Kunden, da geht es über 20 Jahre. Der Vorteil in dieser Entnahmephase ist, das Restkapital, falls man während der Entnahmephase verstirbt, vererbbar ist, also dann auch noch den Hinterbliebenen zugutekommt. Das ist im Prinzip unser Angebot. Wir bringen die Kapitalanlage sehr nah an den Mitarbeiter, weil er über ein Portal die ihm zugeordneten Fondsanteile sieht in seinem Lebenszyklusfonds. Wir muten den Mitarbeitern auch zu, dass sie die täglichen Schwankungen sehen können. Letztendlich ist ja die Idee dahinter, den Mitarbeiter so lange wie möglich am globalen Kapitalstock zu partizipieren zu lassen, um eine Risikoprämie zu erwirtschaften, solange seine Risikotragfähigkeit das zulässt. Je näher er dem Zieldatum, das heißt dem Renteneintritt kommt, dann schichten wir eben um in weniger riskante Assetklassen, geben am Ende dann das Kapital zurück oder legen es dann so an, dass eben in der Rentenphase das Geld weniger Schwankungen unterliegt und natürliche Erträge erzielt.
Das klingt aber so, als wenn ich mich dann quasi mit einem speziellen Antragsmaterial bei Ihnen ausstatten muss und nicht, als wenn ich das einfach in mein Lager stelle, wo ich beim Kunden auch andere Sachen habe, mit reinpacken könnte.
Nee, das stimmt. Das ist schon sehr erklärungsbedürftig. Deswegen ist ein wichtiger Teil eben bei uns auch die Mitarbeiterkommunikation. Wir stellen immer wieder fest, wenn wir solche Systeme neu einrichten, dass zum ersten Mal einige Mitarbeiter mit Aktien in Berührung kommen. Und wir müssen das natürlich erklären, warum wir in Aktien investieren. Ich erinnere mich noch, dass bei einer Betriebsveranstaltung mal ein Mitarbeiter gesagt hat, also in die Altersversorgung in Aktien zu investieren, das sei Voodoo. Und da sehen Sie, da haben wir in Deutschland eben auch noch sehr viel Aufklärungsbedarf, weil die Grundprinzipien des langfristigen Investierens nicht überall verstanden sind. Und das machen wir uns auch zur Aufgabe.
Was aber zum Ende des Podcasts hin auch ein bisschen erklärt, warum es eine solche Spezialität vielleicht zumindest bei bestimmten Anbietern geblieben ist, weil es dann eher doch das größerteilige Geschäft ist und eines größeren Aufwands bedarf, sowas abzuschließen. Was mich zu der vorletzten Frage an Sie bewegt, Herr Quiring, kommt die große Stunde der Zielsparfonds vielleicht erst noch?
Ich bin da sehr zuversichtlich. Wenn wir uns anschauen, wie sich das Volumen in unseren Fonds entwickelt hat, dann stellen wir eben jetzt fest, dass wir in so einem J-Curve-Effekt sind. Das heißt, dass wir nicht mehr linear wachsen, sondern exponentiell. Das heißt, das Wachstum hat sich vergrößert. Aber der wesentlich größere Wachstumsschub wird kommen, wenn wir in der dritten und hoffentlich auch zweiten Säule die Produkte, die auch die Riester-Rente letztendlich nicht an Erfolg haben werden lassen, von der Garantie befreien. Und dann sind Lebenszyklusfonds eben ein sehr gutes Produkt, weil eben ein inhärenter Risikoreduktionsmechanismus eingebaut ist.
Gut. Herr Quiring, zum Ende des Podcasts frage ich meinen Gesprächspartner dann immer nach einer Literaturempfehlung. Haben Sie für uns was zum Thema Börse, zum Thema Altersversorgung oder auch was ganz anderes, was Sie uns mal als Weiterbildung oder Unterhaltung nahelegen?
Ja, da ich mich beruflich so viel mit Altersversorgung beschäftige, lese ich jetzt privat relativ wenig dazu aktuell. Im Moment liegt auf meinem Nachttisch das Buch Think Bigger von Sheena Iyengar. Sheena Iyengar ist eine kanadische Psychologin, die über Entscheidungstheorie lehrt. Und ich glaube, bei den Herausforderungen, die wir in vielen Teilen unserer Gesellschaft haben, ist es vielleicht ganz angebracht, größer zu denken und auch in größeren Zusammenhängen. Und deswegen hat mich das Buch interessiert, und ich kann es empfehlen.
Klingt spannend. Ich lese gerade was anderes über Entscheidungstheorie, nämlich Noise von Kahneman. Muss sagen, auch das liegt auf dem Nachttisch, aber bisweilen hilft es auch beim Einschlafen. Also man muss da schon konzentriert sein, wenn man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Herr Quiring, ich danke Ihnen für Ihre Ausführung. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal. Ich würde mich freuen, wenn Sie ihn bewerten, da wo Sie das können, liken in den sozialen Medien, ihn weiterempfehlen an Ihre Kollegen, an Ihre Freunde und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.